Ein Roboter mit freundlichen Glubschaugen, der zuhört, lernt, selbst spricht und die Einsamkeit vertreibt. Ein stählerner Butler, der das Essen ans Bett bringt. Eine Maschine mit Hebearm, die aus dem Bett in den Rollstuhl hebt. Das sind Szenarien, die uns von Roboterherstellern versprochen werden. Doch humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz, die das halten, was ihre EntwicklerInnen versprechen, das ist Zukunftsmusik.
Es gibt praktisch noch keinen Nachweis, dass die tatsächlich funktional sind, irgendwas erfüllen. Sie sind viel zu teuer. Unsere Robotikpartner sagen eigentlich, die können viele Sachen gar nicht. Die können nicht so gut durch die Gegend navigieren, um allen Situationen gewachsen sein. Es ist viel zu riskant, die einen Menschen berühren zu lassen. Also Paro wird berührt und berührt nicht selber. Die Transportroboter gehen jeden Menschen aus dem Weg. Also da ist es genau das Gegenteil. Aber diese ganzen Szenarien mit einem Roboter, der dann jemanden aus dem Bett hebt, da ist das Verletzungsrisiko viel zu groß. Und Roboter sind einfach nicht so filigran feinfühlig, um auf jegliche Eventualität da vorbereitet zu sein. Und gerade alte Menschen sind natürlich unglaublich fragil.
Das sagt Professor Dr. Eva Hornecker. Sie ist Professorin für Human-Computer Interaction an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar. Und sie forscht mit einem internationalen und interdisziplinären ExpertInnen-Team zu Robotern im Pflegekontext. Dennoch, Roboter und digitale Assistenzsysteme in der Pflege sind keine Science-Fiction, sondern durchaus Realität. Allerdings nicht als menschenähnliche Wesen, sondern als simple Systeme und in sehr eingeschränkten Bereichen. Dazu Ulrike Kämpchen, die beim BIFA Pflegeschutzbund den Rechts- und Beratungsdienst leitet.
Nehmen wir mal an, ein Logistikroboter, der zum Beispiel Medikationen enthält, der registrieren kann, wie viele Medikamente welcher Art entnehme ich und wann muss nachbestellt werden. Das ist also ein klassisches Assistenzsystem. Oder Transportroboter, die schwere, in Einrichtung schwere Bettlagen oder dergleichen von A nach B transportieren können, damit das nicht Mitarbeiter in der Pflege machen müssen, die das aus der Wäscherei bekommen.
Auch laut Eva Hornecker sind das im Moment eher stumpfsinnige Arbeiten, die von digitalen Systemen übernommen werden.
Das Verbreiteste sind eigentlich diese Transportroboter, die sieht man vor allen Dingen in Krankenhäusern, die dann quer durch die Flure langsam rollen und einfach stehen bleiben, sobald jemand im Weg ist und warten, bis wieder frei ist. Die sind, glaube ich, ziemlich dumm und kennen halt nur das Layout und können halt erkennen, ob der Weg frei ist oder nicht. Und die sind ziemlich verbreitet. Vor allen Dingen in Krankenhäusern, in Altenheimen nicht so viel.
Digitale Systeme können das Pflegepersonal entlasten, zum Beispiel bei administrativen Aufgaben, denn der Papierkram frisst immer mehr Zeit im Pflegealltag, sagt Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund.
Man hat festgestellt in der Vergangenheit, dass 30% der Tätigkeit von Pflegekräften nur mit der Dokumentation zu tun haben. Wenn man hier Entlastung schaffen kann, dass mehr Zeit für den Bewohner bleibt, ist das natürlich sinnvoll. Wir brauchen einfach diese Personen, die für andere Menschen tätig sind. Aber wir dürfen dabei nicht vom Defizit ausgehen. Wir dürfen nicht sagen, oh, wir haben einen Personalmangel, jetzt müssen wir mal Systeme haben, sondern wir müssen einfach nur von den Systemen ausgehen, gucken, was ist möglich und wo können die mit dem Ziel entlasten, dass mehr Personaleinsatz wirklich am Menschen möglich ist.
Der BIFA Pflegeschutzbund setzt sich für die Rechte und Interessen von Menschen ein, die Hilfe oder Pflege benötigen, die in betreuten Wohnformen leben. Das können Ältere oder Menschen mit Behinderung sein. In der Robotik sieht Ulrike Kämpchen durchaus Chancen, dass sie selbstbestimmtes Leben von pflegebedürftigen Menschen stärken oder ihnen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bringen.
Ja, so etwas kennen wir zum Beispiel auch schon aus der Eingliederungshilfe. Menschen mit Behinderung, die unterstützt werden, denen ermöglicht wird, tatsächlich zum Beispiel zu kommunizieren. Viele erinnern sich vielleicht an Stephen Hawking, der ja auch mit Hilfe eines Roboters wirklich noch kommunizieren konnte und damit ein lebenswertes Leben auch geführt hat. Hier ist es natürlich wirklich sehr sinnvoll. Das ist jetzt ein sehr komplexes System, aber sowas kann man auch runterbrechen auf Menschen, die zum Beispiel mit einer Sehbehinderung unterstützt werden können und noch länger dann selbstständig sind, als wenn sie eben diese Unterstützungssysteme nicht hätten.
Solche Systeme helfen Menschen mit Einschränkungen, länger in den eigenen vier Wänden zu leben. Sie können körperliche und geistige Einschränkungen zumindest zum Teil ausgleichen. Eine gute Alltagshilfe ist beispielsweise ein intelligenter Hightech-Löffel, meint Eva Hornecker.
Was es tatsächlich schon gibt, ist so ein Löffel, der für Parkinson-Patienten spürt, wie die zittern und dann quasi gegenzittert, weil das eben für Parkinson-Kranke ja auch entwürdigend sein kann, ständig gefüttert werden zu müssen und die eben froh sind, wenn sie etwas selbstständig machen können.
Doch den digitalen Rundum-Sorglos-Roboter für den Pflegealltag gibt es längst noch nicht, trotz aller Heilsversprechungen aus der Robotikforschung und Herstellung. Dazu gleich mehr. Roboter mähen Rasen, saugen Staub aus der Wohnung, reinigen Solarzellen und wischen Fenster. Weshalb also sollten sie nicht älteren, kranken oder bewegungseingeschränkten Menschen direkt helfen? Und nicht nur Bettlaken über den Flur transportieren? Genau daran wird seit langem geforscht, an sozialen oder therapeutischen Robotern, humanoiden oder tierähnlichen Apparaten, die interagieren, lernen, sich bewegen, sprechen.
Viele kennen vielleicht tatsächlich roboterähnliche Unterhaltungssysteme. Da gibt es Roboter, die Gedächtnisspiele mit Bewohnern machen können. Oder aber ganz klassisch ist mittlerweile auch die sogenannte Kuschelrobbe Paro, wo eben demenziell erkrankte Menschen mit einem sich bewegenden Kuscheltier sich beschäftigen können. Das sind tatsächlich so Roboter, die schon im Einsatz sind.
Was Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund hier beschreibt, ist einer der Vorreiter in Sachen soziale Roboter. Paro ist eine weiße, flauschige Roboterrobbe. Mit riesigen Augen und Wimpern wird sie berührt und gestreichelt, bewegt sich das Plüschtier. Über Sensoren und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, reagiert Paro auf Stimmen und gibt Geräusche von sich. Seit 1993 wird an Paro geforscht. Doch eine Erfolgsstory ist Paro nicht, meint Eva Hornecker, Professorin für Human-Computer Interaction.
Das, was wir sehr viel hören bei unseren dänischen Projektpartnern dort im Pflegeheim, die sagten, ja, so ein Teil hatten wir auch. Und den ersten Monat war das ganz lustig, aber mittlerweile liegt der oben auf dem Schrank und es vermisst ihn eigentlich auch niemand. Aus Japan scheint das anders zu sein, die haben aber eine völlig andere Einstellung auch zu Robotern.
Gerade ältere Menschen, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind, sind oft nicht auf dem aktuellsten Stand, was digitalen Schnickschnack angeht. Stoßen solche digitalen Helfer und humanoide Apparaturen da nicht auf Skepsis oder gar Widerstand? Der BIFA Pflegeschutzbund, der sich für die Rechte und Interessen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen einsetzt, beobachtet sehr unterschiedliche Reaktionen.
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wer der Ansprechpartner ist. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen naturbedingt, dass Menschen fortgeschrittenen Alters vielleicht ein bisschen skeptischer gegenüber der Technik sind als jüngere Menschen. Die sind oft sehr aufgeschlossen. Und es kommt auch tatsächlich darauf an, wie viel Technik zum Einsatz gebracht werden soll. Wenn es unterstützt, die eigenen Möglichkeiten noch weiter auszuleben, dann sind die Menschen sehr offen. Wenn es darum aber geht, Personal zu kompensieren, dass das vielleicht wegfällt, dann sind die Leute schon etwas kritischer und es werden sogar manchmal so ein bisschen sowas wie Ängste ausgelöst, wenn man mal darüber nachdenkt, so eine Technik könnte auch wirklich bei körpernahen Verrichtungen eingesetzt werden. Da ist dann doch schon ein gewisses Misstrauen auch einfach da in die Technik, die ja nur stumpf Befehle ausführt, die auch entsprechend programmiert wurden. Excuse me.
Been alone. Roboter in der Pflege, im Krankenhaus und der Altenpflege, das ist unser Thema in dieser Stunde. Mit dem Einsatz von Robotern bei der Pflege älterer und kranker Menschen beschäftigt sich das Projekt RetiCare, Rethinking Care Robots. Ein internationales und interdisziplinäres Forscherteam analysiert Robotik und Automatisierung in der Pflege und seine Konsequenzen. Projektleiterin Eva Hornecker von der Uni Weimar.
Deswegen ist eigentlich auch in der Robotikgemeinde da die Skepsis sehr groß. Aber es gibt in diesem Bereich nun mal Forschungsgelder. Und deswegen gibt es da natürlich auch viele Projekte. Und unser Ansatz war eben zu sagen, lass uns das von Anfang an neu denken. Wir wollen Robotik auch anders verstehen als eben diese klassischen Sci-Fi-Bilder von irgendwelchen großen humanoiden Robotern, sondern eigentlich geht es um, Robotik heißt letztlich eigentlich nur, dass ich ein verkörperlichtes System habe, was mit der Umwelt interagieren kann und in einem gewissen Grade autonom agieren kann, aber natürlich programmiert ist. Insofern kann man über völlige Autonomie streiten, aber was eben nicht ferngesteuert ist. Und solche Roboter können ganz, ganz simpel sein. Sie können in Alltagsgegenstände eingebettet sein oder in Einrichtungsgegenstände, sei das von vielleicht Tische oder Stühle, die sich automatisch verhöhen.
Als schönes Beispiel dafür nennt Eva Hornecker den Löffel für Parkinson-Patientinnen, der das Zittern austariert und zu entspannterem Essen führt.
Und es ist eigentlich nur ein Löffel. Keiner würde es jetzt so als klassischen Roboter bezeichnen, aber es erfüllt tatsächlich alle Kriterien und ermöglicht eben wieder einen Autonomiegewinn. Und insofern ist eben unser Ziel, den Designspielraum, den Designraum an solchen einfachen Robotern zu erkunden, da auch nicht funktional vorzudenken, sondern wir sind wirklich auch ins Feld gegangen, extensiv.
Eine Mitarbeiterin ging als Praktikantin ins Altenheim, arbeitete dort voll mit und führte Tagebuch. Mit dabei im Projekt sind Produktdesignerinnen, Soziologen, aber auch Robotikhersteller.
Und dann haben wir das analysiert und dann kommen eben auch neben diesen funktionalen Sachen auch andere Bedürfnisse der Bewohner mit hinein und teilweise auch Interessenkonflikte und haben uns davon inspirieren lassen, sowie von der Pflegeliteratur, um eben Ideen zu entwickeln, teilweise für ganz funktionale Roboter und teilweise auch für Robotikkonzepte, die, man nennt das in der Designdisziplin dann parafunktional, also zum Beispiel ein Roboter, der Hilfe braucht, der in die Zimmer kommt, um da irgendwas zu machen, und das ist so die vordergründige Aufgabe, aber eigentlich bringt der nur Leben in die Bude und die Bewohner müssen ihm sogar helfen. Aber das ist dann eben kein humanoider Roboter, sondern vielleicht ein bisschen mehr wie ein Haustier. Ein sehr dummes.
Roboter, die Menschen ähneln, die lernen, antworten, interagieren und intelligent sind. Solche humanoiden Blech- oder Stahlwesen werden von Herstellern gerne angepriesen. Auch für den Pflegealltag. Carobot heißen sie oder Pepper.
Pepper dient als Ansprechpartner für Patienten, muntert sie auf und erfüllt ihre Wünsche.
So wird Pepper fürs Gesundheitswesen beworben. Pepper ist ein Roboter, groß wie ein Kind, mit Kulleraugen und einem Touchscreen auf der Brust. Pepper kann sprechen, mit den Armen fuchteln, die Augen leuchten. Ein Roboter mit Kindchenschema. Er kann Bewegungsübungen zeigen oder Patientinnen daran erinnern, ihre Medikamente zu nehmen. Die Professorin für Human-Computer Interaction, Eva Hornecker, die zu Robotern im Pflegekontext forscht, aber ist skeptisch.
Pepper, den hat man halt viel in Zeitungsartikeln gesehen. Mit dem experimentieren jetzt viele Forschungsprojekte in Pflegeeinrichtungen. Aber es gibt praktisch kein Pflegeheim, was sich selber so einen Pepper-Roboter zugelegt hat. Das sind wirklich noch Forschungsprototypen, die auch umständlich zu programmieren sind, wo eigentlich auch immer jemand im Hintergrund noch da sein muss, um irgendwie was zu steuern, falls er sich dann doch zu doof anstellt.
Auch andere humanoide und mit KI ausgestattete Roboter sind längst nicht so weit, wie viele Hersteller versprechen.
Unsere Robotikpartner sagen eigentlich, die können viele Sachen gar nicht. Die können nicht so gut durch die Gegend navigieren, um allen Situationen gewachsen sein. Es ist viel zu riskant, die einen Menschen berühren zu lassen. Also Paro wird berührt und berührt nicht selber. Die Transportroboter gehen jeden Menschen aus dem Weg. Also da ist es genau das Gegenteil. Aber diese ganzen Szenarien mit einem Roboter, der dann jemanden aus dem Bett hebt, da ist das Verletzungsrisiko viel zu groß. Und Roboter sind einfach nicht so filigran feinfühlig, um auf jegliche Eventualität da vorbereitet zu sein.
Soziale Roboter, therapeutische Roboter, Assistenzroboter, humanoide Roboter und vieles mehr. Das trennscharf zu unterscheiden fällt schwer. Die einen können etwas anreichen oder erinnern an Termine oder Medikamente. Andere sollen unterhalten oder für Abwechslung sorgen. Einige solche Systeme sind schon im Einsatz, andere stoßen erst auf Begeisterung, manchmal aber auch einfach. Oder für Abwechslung sorgen. Einige solche Systeme sind schon im Einsatz. Andere stoßen erst auf Begeisterung, manchmal auch einfach, weil sie etwas Neues im grauen Alltag sind, liegen dann aber nutzlos rum. Assistenzsysteme bieten Chancen, können aber auch neue und zusätzliche Probleme schaffen. Dafür warnt auch Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund.
Naja, die neuen und zusätzlichen Probleme sind einfach, dass ich ein Stück weit auch mich auf ein neues Terrain begebe. Ich muss einmal zusehen, wie funktioniert dieses System? Wie kommt der Anwender damit klar? Was für Auswirkungen hat das denn auch tatsächlich? Und nur weil ich etwas Neues, Tolles erfunden habe, heißt es nicht, dass das der Heilsbringer ist für die Menschen, die dieses System nutzen können. Sondern eigentlich muss ich hier ständig dabei sein. Ich muss evaluieren. Ich muss schauen, wie funktioniert das System bei dem Einzelnen? Welche Fallstricke gibt es? Und wie kann man es immer weiter anpassen, dass es eine echte Unterstützung und Hilfe wird und auch angenommen wird?
Was können Maschinen im Pflegealltag leisten? Wo sind Roboter und digitale Assistenzsysteme wirksam und sinnvoll und wo nicht? Und welche Gefahren und Risiken lauern bei den Hochglanzversprechungen von Roboterherstellern? Darum geht es in dieser Stunde. Digitale Pflegehelfer entlasten das Pflegepersonal, das sich dann wieder individuell um die kranke oder pflegebedürftige Person kümmern und ihr menschliche Wärme bringen kann. Das ist eine Versprechung in dieser Diskussion. Doch wird die frei werdende Zeit nicht gleich wieder eingespart und gestrichen? Dazu Ulrike Kämpchen, die beim BIFA Pflegeschutzbund den Rechts- und Beratungsdienst leitet.
Das muss man natürlich befürchten. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel. Ambulante Pflegedienste wurden sukzessive mit Smartphones ausgestattet, dass sie auf der Fahrt zu ihren Kunden direkt passgenau Informationen bekommen können, wie der nächste Einsatz aussieht. Tatsächlich hat das zu einer hohen Arbeitsverdichtung geführt, dass nämlich immer mehr Aufträge und Befehle im Smartphone eingegangen eingegangen sind, was noch zu erledigen ist. Also da hat man ganz stark gemerkt, dass diese vermeintliche Entlastung durch mobile Telefone auch zu einer Arbeitsverdichtung geführt haben. Und hier gilt es natürlich genau darauf zu achten. Ein digitales System oder eine Robotik soll und kann und darf wirklich nur unterstützend und entlastend sein. Es darf keine Kompensation bieten, denn sonst gibt es irgendwann auch einfach wirtschaftliche Interessen, hier die teuerste Ressource, nämlich den Menschen, einzusparen.
Roboter und digitale Helferlein sind also keine Antwort auf Pflegenotstand und Personalmangel. Auch in puncto Datenschutz sieht es noch mau aus bei neuen Assistenz- und Pflegesystemen, bemängeln Patientenverbände.
Wenn ich ein System habe, vor allen Dingen auch ein lernendes, das speichert natürlich sehr viele Daten, es verarbeitet Daten und das könnte natürlich auch dazu führen, dass diese Daten missbraucht werden. Lassen Sie mich ein sehr futuristisches Beispiel mal nennen, was nicht weit entfernt ist, aber es ist jetzt mal so ein kleines Szenario. Ich habe in jeder Windel ein Chip drin und dieser Chip misst dann, wann die Windel voll ist und gewechselt werden muss oder Vorlage, wie man es korrekter nennt. Und der zeigt es an, wenn ein bestimmtes Volumen an Feuchtigkeit eben in dieser Vorlage ist, dann wird gewechselt. Es wäre fatal, wenn ich diese Vorlagen nur noch wechsle, wenn wirklich dieser Füllegrad erreicht ist. Vielleicht findet diese Person, die diese Vorlage trägt, das schon bei einmal Urinieren in die Hose ganz unangenehm und würde eigentlich wünschen, dass ein Wechsel stattfindet. Vielleicht hat aber die dahinterstehende Firma festgelegt, erst ab x Liter zeigt dieses System überhaupt an, dass die Windel voll ist. Also ich kann da sehr viel manipulieren. Ich könnte auch anhand dieser Messchips dann tatsächlich herausfinden, wie viel uriniert denn ein erwachsener Mensch durchschnittlich am Tag und wie muss ich daran etwas ausrichten. Also es sind schon da intimste Daten, die irgendwo in der Masse genutzt werden könnten. Das ist jetzt mal so ein bisschen abstraktes Beispiel. Aber hier müsste ich dann schon darauf achten, wo bleiben die Daten, wer verwendet die, ähnlich wie es ja auch Diskussionen zum Beispiel bei der Corona-App gab, was passiert eigentlich mit den Daten.
Gute und individuelle Pflege oder routinemäßige Verrichtungen an Patientinnen und Pflegebedürftigen nach Schema F? Diese Frage rückt durch Robotik und maschinelle Pflege noch stärker in den Vordergrund. We'll be right back. Pflege- und Assistenzsysteme, Robotik in der Pflege, das wirft gänzlich neue Fragen auf, gerade im ethischen Bereich. Wie sind die Roboter programmiert? Wo dürfen sie unter welchen Umständen zum Einsatz kommen? Kann ich mich für einen Menschen statt für einen Roboter entscheiden? Und wo sind die Grenzen? Darum geht es auch in ihrem Forschungsprojekt RetiCare, Rethinking Care Robots, sagt Eva Hornecker. Gerade den Einsatz von humanoiden Robotern sieht sie kritisch.
Aus ethischer Sicht wird das auch von Pflegewissenschaftlern und von Ethikern, für die ist das eigentlich ein No-No, ein humanoider Roboter, weil der eben etwas verspricht, eine Täuschung darstellt und dann letztlich aber menschliche Anteilnahme nicht wirklich ersetzen kann. Vor allen Dingen dann, wenn die Interaktion bis zu einem gewissen Grade funktioniert und dann aber irgendwann dann der Roboter dann doch zu dumm ist und dann die Erwartungshaltung enttäuscht wird. Das ist eigentlich fast schlimmer, als wenn man halt von vornherein einen relativ dummen Roboter hatte.
Der Deutsche Ethikrat veröffentlichte im März dieses Jahres eine Stellungnahme mit dem Titel »Robotik für gute Pflege«. Aus seiner Sicht können Roboter einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen und der Arbeitsqualität im Pflegebereich leisten. Der Ethikrat sagt aber auch:
Dies setzt jedoch voraus, dass der Einsatz von Robotertechnik zwischenmenschliche Beziehungen nicht ersetzt, dass er nicht gegen den Willen von Gepflegten und Pflegenden oder bloßen Effizienzmaximierung erfolgt und dass die Betroffenen in die Entwicklung der Techniken einbezogen werden.
Der BIFA-Pflegeschutzbund setzt sich für die Rechte und Interessen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ein und hat dementsprechend ein wachsames Auge auf die ethischen Fragen zu Robotik. Ulrike Kämpchen.
Also die ethischen Grenzen sind ganz klar eben da, wo Menschen ersetzt werden. Das ist man neigt ja sehr aus wirtschaftlichen Gründen, hier die Einsparpotenziale zu nutzen. Aber wenn ich zum Beispiel Menschen in Einrichtungen nur noch mit Computern beschäftigen würde, nur noch mit Robotern, die Gedächtnisspielchen machen, die auffordern, einen Ball zu werfen oder die sonstige Übungen mit den Leuten machen, ist das natürlich kein Ersatz dafür, dass ich sonst eine Therapeutin oder eine Betreuungskraft habe, die eben situativ auf Menschen eingeht, mit denen jetzt Spiele spielt oder Unterhaltungs- oder Tonprogramme durchführt oder Bewegungsprogramme. Das ist ja die Interaktion auch zwischen Menschen untereinander, die das Ganze viel wertvoller machen. Also ich kann natürlich hier unterstützen wieder, aber das eine darf das andere eben nicht ersetzen.
Eine nachvollziehbare Argumentation, meint Eva Hornecker, Professorin für Human-Computer Interaction an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar.
Genau, die Diskussion hatten wir mit einer Ethikprofessorin, die bei uns im wissenschaftlichen Beirat ist, genau auch, wo es eben wirklich um die Würde des Menschen geht und die menschliche Zuwendung wegzunehmen und durch Maschinen zu ersetzen, würde eben die Würde des Menschen verletzen, aber auch dieses, durch einen humanoiden Roboter Anteilnahme letztendlich vorzugaukeln. Auch das verletzt die Würde des Menschen.
Viele neue Fragen also, die noch diskutiert werden müssen. Und wofür es sinnvolle gesetzliche Vorgaben braucht. Denn schließlich siegen Effizienzmaximierung und ökonomisches Denken immer weiter über gute Pflege. Im Mai 2020 hat der Bundesrat eine Initiative zur Schaffung besserer Rahmenbedingungen für digitale, altersgerechte Assistenzsysteme in der Pflege gestartet. Der BIFA-Pflegeschutzbund fordert:
Also wir fordern natürlich ein Stück weit, dass wir auch in der Pflege auf der Höhe der Zeit sein müssen, was die Digitalisierung angeht. Und wir wollen natürlich auch, dass eben gerade diese Selbstbestimmtheit des Einzelnen im Vordergrund bleibt und beachtet wird und Ziel des Ganzen ist. Wir warnen aber eben vor dem wirtschaftlichen Druck, der dahinter stehen kann. Und tatsächlich gibt es immer wieder Situationen, wo Digitalisierung kein Heilsbringer ist. Und die muss man auch benennen dürfen und auch erkennen können.